Könntest du dich mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Roman Herrer. Ich arbeite für die Menschenrechtsorganisation FIAN. Wir sind eine internationale Organisation und ich arbeite für die deutsche Sektion. Wir haben unseren Sitz in Köln. Mein Sekretariat ist in Köln und wir arbeiten vor allem zu einem besonderen Recht, und zwar zu dem Recht auf Nahrung. Das heißt also die Fragen von Hunger, Mangelernährung, aber auch Produktion, Anbau, wie und für wen werden Nahrungsmittel angebaut, sind ganz zentrale Themen unserer Arbeit.
Deine Veranstaltung heute Abend trägt ja den Titel »Keine Hilfe ohne Rendite« und beschäftigt sich mit dem Thema Entwicklungspolitik aus kritischer Sicht. Was ist denn für dich genau Entwicklungspolitik? Nur das staatliche Handeln der Regierungen bzw. des Entwicklungshilfeministeriums oder auch das Engagement von NGOs? Oder meinst du damit den rechtlichen Rahmen?
Naja, man kann das natürlich unterschiedlich definieren. Ich beziehe mich insbesondere auf die staatlichen, also sozusagen auf die öffentlichen Akteure. In Deutschland ist das eben insbesondere die politisch Verantwortlichen sind das BMZ, aber eben auch die Durchführungsorganisationen wie die GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, oder auf der finanziellen Ebene die KfW, Entwicklungsbank oder DEG, die sozusagen mandatiert mit entwicklungspolitischen Aufgaben für die Bundesregierung arbeiten.
Könntest du uns einen kurzen historischen Abriss geben? Was würdest du sagen, waren die größten Veränderungen in der Entwicklungshilfe in den letzten 20, 30 Jahren? Kannst du uns vielleicht ein Positiv- und ein Negativbeispiel nennen?
Ich würde es vielleicht ein bisschen auf meine persönliche Arbeit im Bereich ländliche Entwicklung, Landwirtschaft beziehen. Ich würde sagen, positiv entwickelt hat sich, dass immer stärker anerkannt wird in den letzten 20 Jahren, dass Kleinbauernorganisationen, also ländliche Basisbewegungen, auch eine sehr relevante und zentrale Rolle spielen bei der ganzen Frage der Welternährung. Da hat sich einiges verschoben. Im praktischen Handeln und in der Realität nicht ganz so viel wie in der Lyrik und in dem, was man so in Blättern und im Internet findet. Aber trotzdem ist das sehr positiv. Das war vor 20, 30 Jahren gar nicht der Fall. Und als Negativbeispiel würde ich dann natürlich gerne das Thema aufgreifen, was ich heute Abend auch aufgreifen werde, das Thema Finanzialisierung der Entwicklungszusammenarbeit, also die immer stärker wachsende Bedeutung und Dominanz der Finanzindustrie in der Entwicklungszusammenarbeit, in der staatlichen, aber sicherlich auch in der privaten.
Kannst du uns dann vielleicht gleich mal sagen, was genau ist denn die Tendenz, die du heute Abend im Vortrag kritisieren wirst?
Ja, die Grundtendenz ist, dass die staatliche Entwicklungszusammenarbeit immer mehr auf private Finanziers, auf private Gelder, auf die Finanzindustrie an sich zurückgreift, über Steueroasen finanziert, Entwicklungszusammenarbeit betreibt, die Motive der privaten Finanzwelt immer stärker aufgreift, also die Frage von Renditen erwirtschaften und so weiter, dass sich sozusagen die staatliche Entwicklungszusammenarbeit immer stärker in Richtung private Finanzindustrie verschiebt. Und da gibt es sehr viele Kennzahlen und Anzeichen dafür, die das untermauern.
Wie sieht es denn zum Beispiel beim BMZ aus, also beim Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit, glaube ich, heißt das, die eben für Entwicklungshilfe mandatiert sind? Wo betreiben die das?
Naja, ein Beispiel ist, dass vor der Finanzkrise, also 2006, das BMZ so gut wie keine privaten Gelder sich vom internationalen Finanzmarkt geliehen hat, um die dann weiterzureichen als entwicklungspolitische Aktivitäten, als Kredite und so weiter. Das war 2006 noch gar nicht der Fall und mittlerweile sind das ungefähr 3 Milliarden Euro, die das Entwicklungsministerium sich jährlich vom privaten Finanzmarkt leiht, um sie dann als Entwicklungshilfe sozusagen als Kredite weiterzuverleihen. Das ist eines der Beispiele, die sehr klar zeigen, dass sich da was ganz Substanzielles und Grundlegendes verändert hat.
Und wie kann das sein, dass diese Tendenz seit 2008 noch zugenommen hat, wo eigentlich ja, sag ich mal, das Fingerspitzengefühl gegenüber dem Finanzmarkt eigentlich auch eher zugenommen haben sollte?
Das verwirrt mich selber auch. Das finde ich auch sehr problematisch. Es ist in der Tat so, dass seit 2009, 2010 das sehr stark zugenommen hat. Meine Erklärung dafür ist auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, an sehr günstige Kredite zu kommen. Ja, das heißt, es ist relativ einfach, sich auch gerade als Staat oder als Entwicklungsbank KfW sich Gelder vom privaten Markt mit ganz wenig Zinsen zu leihen und die weiterzureichen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere sozusagen, wenn man von der anderen Seite blickt, die private Finanzindustrie hat im Kontext der Finanzkrise natürlich auch nach neuen Möglichkeiten gesucht, woanders Geld anzulegen, profit- und renditeorientiert anzulegen. Und so treffen dann sozusagen diese zwei Bereiche aufeinander, so eine Art Push und Pull, die dann eben in wilden Konstrukten wie gemeinsamen Entwicklungsfonds oder sowas enden.
Kannst du ein Beispiel geben für so einen gemeinsamen Entwicklungsfonds und wo dann zum Beispiel rein investiert wird?
Es gibt einen Entwicklungsfonds, zu dem ich länger schon arbeite. Der wird heute Abend nicht so das Thema sein, weil der Fokus auf Afrika liegt bei diesem Entwicklungsfonds. Das ist ein Fonds, der ist damals unter Dirk Niebel in Luxemburg vom Entwicklungsministerium aufgelegt worden, zusammen mit der Deutschen Bank. Die haben dort einen Fonds aufgelegt, der in die afrikanische Agrarwirtschaft investieren soll. Und eine der Investitionen beispielsweise läuft dann von Deutschland sozusagen als wichtigen Geldgeber des Entwicklungsministeriums über Luxemburg nach Mauritius zu einer Investmentfirma, die dann wiederum mit ihrer 100-prozentigen Tochter große Landflächen, fast 20.000 Hektar Land in Sambia aufkauft, um industrielle Landwirtschaft zu betreiben. Das ist dann sozusagen so ein aus meiner Sicht absurde Entwicklung im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Das hätte man sich beispielsweise vor 20, 30 Jahren nicht vorstellen können, dass die Entwicklungszusammenarbeit 20.000 Hektar industrielle Agrarfarmen finanziert und das als Entwicklungszusammenarbeit darstellt.
Wo siehst du denn die großen Risiken, wo diese Art von finanziellem Investment sich mit den SDGs, also mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, beißt?
Also erstmal ist natürlich zu sagen, dass auch diese Akteure und solche Fonds und die Leute, die hinter diesen Fonds stehen, sagen, dass sie natürlich einen Beitrag zu den SDGs leisten. Alle nehmen die Nachhaltigkeitsziele, die globalen Nachhaltigkeitsziele sozusagen als Referenz für ihre Arbeit. Die Frage ist, wie substanziell kann man diesen schönen Formulierungen glauben oder nicht? Und dort, wo wir selber reingeschaut haben, sehen wir das eben als teilweise sehr problematisch an. Also einerseits natürlich die ganze grundlegende Sache der Renditeerwartungen bei solchen Konstrukten. Das heißt also, es wird eigentlich erwartet, dass ordentliche Gewinne aus der Entwicklungshilfe, aus der Entwicklungszusammenarbeit wieder zurück in die reichen Länder fließen, aus denen das Geld kommt. Also sozusagen nicht nur der Kredit zurückgezahlt wird, sondern auch obendrauf richtig ordentlich Gelder kommen. Bei diesem Entwicklungsfonds in Luxemburg, ATIF heißt der, ist es beispielsweise so, dass allein schon das Fondsmanagement nur für das Management des Fonds 10 Millionen US-Dollar in den letzten Jahren bekommen hat, in Teilen eben von öffentlichen Entwicklungsgeldern. Und insgesamt sind ungefähr 40 Millionen US-Dollar an Rendite aus Afrika nach Luxemburg zurück an den Fonds geflossen, zusätzlich zu den zurückgezahlten Krediten. Also das sind natürlich Finanzflüsse und Rückflüsse, die ungern thematisiert werden, aber die natürlich entwicklungspolitisch, aber auch grundsätzlich politisch sehr, sehr fragwürdig sind.
Wir haben gerade eben schon über die Risiken der Finanzialisierung der Entwicklungshilfe gesprochen. Wenn Entwicklungshilfe so abläuft, dass man sich Geld aus Europa leiht, das dann in langen Investmentketten in Entwicklungsländern investiert und viel Rendite dann wieder abfließt nach Europa. Das ist aber bei langem nicht der einzige Kritikpunkt, den man daran anbringen kann. Eine andere Frage ist ja auch die demokratische Sicht. Da kann es sicherlich als kritisch betrachtet werden, wenn ohnehin starke Akteure wie transnationale Unternehmen in Staaten mit schwacher demokratischer Kontrolle, wie es eben vorkommt, wenn es Korruption gibt, sich eben betätigen. Also wenn damit Menschen auf dem Plan stehen, die sehr viel mehr Geld und Einfluss haben als die Bevölkerung vor Ort, die ja eigentlich demokratisch legitimiert das Sagen haben müsste. Wie siehst du und wie sehen Verantwortlichen, zum Beispiel im Entwicklungshilfeministerium, diese Gefahr des übermäßigen Lobbyismus?
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Austausch und das Treffen zwischen privatwirtschaftlichen Akteuren, auch zwischen Akteuren in der Finanzwelt und den Ministerien natürlich auch dazu führt, dass es irgendeine Art von Annäherung gibt. Das ist sozusagen menschlich auch. Und je stärker man kooperiert und je stärker man zusammenarbeitet, desto größer ist klassisch eigentlich auch das Verständnis sozusagen für den anderen. Und von da aus ist es, glaube ich, nur natürlich, wenn sich auf diesem Wege dann sozusagen auch ein viel größeres Verständnis für die Finanzprobleme der privaten Finanzwelt ergeben im Entwicklungsministerium. Aber das ist dann natürlich gerade das große Problem, dass auf der anderen Seite das natürlich zu Lasten von anderen Interessen geht. Und die anderen Interessen sind die, die aus unserer Sicht ganz oben auf der Agenda stehen müssten. Das sind die Interessen von marginalisierten Gruppen, von beispielsweise in meinem Arbeitsfeld von ländlichen, hungernden, marginalisierten Menschen, von Menschen, die keinen Zugang zu Land haben, die vertrieben werden und so weiter und so fort. Und da gibt es dann eben einen Konflikt zwischen dem Interesse von einem Finanzinvestor, der beispielsweise sich sträubt gegen eine Umverteilung von Land, die aber aus menschenrechtlicher und sozialer Perspektive ein sehr relevantes Instrument sein könnte, um beispielsweise ländliche Entwicklung, um Menschen aus dem Hunger zu heben, um eben eine nachhaltige ländliche Entwicklung auch anzustoßen. Und diese Interessenskonflikte gibt es, aber die gibt es auch in ganz konkreten einzelnen Fällen. Also eine Sache, die ich selber vor Ort mal beobachtet habe, war beispielsweise, dass das Entwicklungsministerium bei Kritik an speziellen Aktivitäten über einen sogenannten Compliance Advisor, also über einen Akteur, der an diesen Investmentfonds angekoppelt ist, überprüft, ob irgendwelche Kritikpunkte tatsächlich haltbar sind oder nicht. Die fahren dann teilweise auch vor Ort in die Länder, also beispielsweise in meinem Fall nach Sambia fragen dann eben den Investor. Und wenn der Investor sagt, nee, alles ist gut, dann kommen sie wieder zurück und sagen, alles ist gut. Dabei hätten sie beispielsweise bei Arbeitsrechtsverletzungen, die in einem konkreten Kontext im Raum standen, nur 300 Meter neben die Farm fahren müssen und das Labor Office, das offizielle sozusagen die staatliche Behörde befragen. Aber sie umgehen diese staatliche Behörde und unterminieren dadurch eben auch die eigentlich entwicklungspolitisch sehr wichtige Aufgabe, auch die staatlichen Strukturen in vielen Ländern, gerade auch in Afrika oder Lateinamerika, zu stärken, anstatt zu unterminieren. Und das ist ein großes Problem, was wir eben nebenbei auch bemerken.
Also sozusagen, dass die überprüfbaren Compliance-Strukturen, die geschaffen werden, damit Investmentgeber das Gefühl haben können, dass tatsächlich menschenrechtlichen Bedenken nachgegangen wird, dass das eher eine außerstaatliche Struktur schafft, als dass die innerstaatliche Struktur gestärkt wird.
Genau das haben wir das ein oder andere Mal eben konkret vor Ort gesehen und ist natürlich ein sehr großes Problem.
Genau, wenn man sich jetzt überlegt, wo werden denn diese Diskussionen bereits ausgetragen? Gut, es gibt zum Beispiel jetzt diesen Compliance Advisor, das heißt, es gibt einzelne Menschen vielleicht oder Organisationen, die an diese Person rantreten können, damit das überprüft wird, aber wo werden denn diese Diskussionen, diese Abwägungen wirklich diskutiert? Gibt es jetzt in den verschiedenen Gremien, die sich mit Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie beschäftigen, also in der finanzindustriellen Firmen selbst, gibt es da die Diskussion zu diesen Themen überhaupt?
Natürlich gibt es die da auch und natürlich ist es muss man da sozusagen separat betrachten. Es gibt Leute, die progressiv sind, auch in der Finanzindustrie, die versuchen, was zu ändern. Die Frage ist, wie du dich gegen so ein großes System tatsächlich auch stemmen kannst oder ob es nicht vielleicht auch ein paar Logiken gibt, die einfach nicht kompatibel sind. Die Logiken der Finanzindustrie, des internationalen Finanzkapitals ist in manchen Fällen eben einfach nicht kompatibel und auch nicht kompatibel zu bringen mit beispielsweise der Frage der Durchsetzung von Menschenrechten. Und das ist natürlich dann letztendlich ein ganz grundlegendes Problem und kann auch nicht durch Leute, und die kenne ich auch, die habe ich auch kennengelernt, die progressiv denken in solchen Strukturen, die versuchen, was zu verändern, aber diese ganz grundlegenden Sachen können eben nicht angegangen werden.
Könntest du ein Beispiel nennen, was du genau meinst mit der Logik des Finanzkapitals?
Naja, beispielsweise bei der Frage der Überprüfung von menschenrechtlichen Problemen oder menschenrechtlichen Problemanzeigen. Ja? Da geht es beispielsweise der Finanzindustrie natürlich darum, dass sie keine großen Kosten hat für diese Überprüfungsmechanismen. Und so gibt es beispielsweise auf internationaler Ebene eine ganz schöne Initiative, die nennt sich Principles for Responsible Investments, also verantwortungsvolle Investitionen. All die Akteure, die das unterzeichnet haben, haben gesagt, wir versuchen, dass wir alles sehr positiv, sozusagen nachhaltig, sozial, ökologisch nachhaltig investieren. Und dann hat man mal das einmal quergerechnet und hat rausgekriegt, dass für ungefähr 14 Milliarden Investment, 14 Milliarden US-Dollar Investment eine Person angestellt ist bei diesen Firmen weltweit, die sich um diese Fragen kümmert. Und das kannst du nicht überprüfen als eine Person, was mit 14 Milliarden US-Dollar passiert. Das heißt also, das ist ein Feigenblatt dann letztendlich, nicht. Und wenn du es richtig machen würdest, müsstest du einen relevanten Teil deiner Gelder einfach sozusagen auch in solche Überprüfungen stecken. Das ist nur ein so ein Beispiel.
Mhm. De facto ist es ja so, dass wo das Geld ist, auch die Macht liegt. Und verschiedene Veröffentlichungen, teils von der Weltbank oder von Instituten, die sich eben mit den nachhaltigen Entwicklungszielen auseinandersetzen, meinen, dass die Abschaffung von Armut nicht durch öffentliche Haushalte allein zu stemmen ist. Macht es dann überhaupt Sinn, sich gegen diese Macht der Finanzindustrie im Bereich der Entwicklungshilfe zu stemmen? Oder sollte man besser die bittere Pille schlucken und versuchen, von innen Empfehlungen zu geben?
Ich glaube, das muss beides geschehen. Ich glaube, es muss sozusagen innerhalb der auch jetzt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, innerhalb der Entwicklungspolitik, innerhalb des Entwicklungsministeriums auch, muss es Leute geben, die wirklich auch für progressivere Ansätze kämpfen, für Veränderungen in gewissen Bereichen, die sehr problematisch sind, kämpfen. Und auf der anderen Seite muss es den Druck von außen geben. Und ich glaube, nur mit diesem Tandem, sei es durch Nichtregierungsorganisationen wie FIAN, sei es aber auch durch die breitere Öffentlichkeit, die Sachen anprangert. Ich glaube, nur durch dieses Tandem funktioniert es tatsächlich, dass man auch richtige Veränderungen herstellt. Und von da aus ist diese Frage entweder oder aus meiner Sicht nicht zielführend.
Wenn Ihnen jetzt eine Person aus dem Management einer dieser Finanzsektoren zuhören würde, was würden Sie diese Person als Take-Home-Message gerne mit auf den Weg geben?
Also ich finde es eigentlich ein Skandal, dass man versucht, mit dem Motto sozusagen, wir retten die Armen, Geld machen will. Dass das einfach nicht klappen kann, ja? Dass sozusagen diese zwei Sachen nicht zusammenpassen und dass aus meiner Sicht Akteure mit viel, viel Geld oftmals Sachen viel mehr zerstören, als dass sie tatsächlich aufbauen. Und von da aus ist aus meiner Sicht die Struktur von großen Unternehmen und großen Konzernen auch nicht geeignet dafür, wirklich nachhaltige, langfristige Entwicklungen beispielsweise im ländlichen Raum zu schaffen.